Jetzt ist das Jahr 2025 wirklich vorbei und jetzt ist damit Zeit für unseren Rückblick auf 2025. Ein Jahr voller Disruption, geopolitischer Reibung und harten Realitätschecks für Europa. Es war ein Jahr mit echten Highlights im Depot, im echten Leben und auf unserem Planeten. Aber auch die Lowlights ersparen wir euch nicht. Die Stimmungskiller gehören zur Wahrheit dazu. Wir, und das sind endlich mal wieder mein Lieblings-Chief Economist, nämlich der von Scalable Capital, also Christian Berühl, und ich sprechen über die großen Treiber in unseren Depots, zum Beispiel Gold, Mining-Aktien oder den neuen KI-Portfolio-Goldstandard, Alphabet. Und wir nehmen auch Enttäuschungen wie Hugo Boss ehrlich auseinander. Minus 50% seit Sommer 23. Außerdem wird's konkret. Unsere fünf Top-Holdings und ich liefere außerdem noch ein paar Performance-Zahlen aus meinen Depots mit dazu. Bevor es jetzt mit Teil 1 unserer Doppelfolge losgeht, kommen hier zunächst noch unsere Risikohinweise.
Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Und nachdem wir jetzt eben die Konserve von ihm gehört haben, ist er jetzt wieder da. Herzlich willkommen, Christian.
Ja, hallo Tobias und hallo an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Und natürlich, noch darf man es ja sagen, ne? Alles Beste für 2026. Glück, Gesundheit, Genuss, Gelassenheit, gute Geschäfte. Oder wie mein Deutschlehrer zu sagen pflegte, ich wünsche euch alles Mögliche. Sucht euch das raus, was ihr am besten brauchen könnt. Denn wenn ihr es selber nicht wisst, woher soll's ich dann wissen? In dem Sinne, Glück auf.
Genau. Ich finde ja, sowas kann man sowieso immer wünschen. Ich tue es ohnehin ja immer am Ende der Sendung. Und ja, kann mich da, wie in der letzten Woche schon geschehen, ja auch nur anschließen. Gesundheit bleibt das A und O. Jetzt dann eben auch noch eine gesellschaftliche Unversehrtheit wäre auch noch ganz nett. Und wenn wir das alles haben, dann kommen wir irgendwann auch zu dem Thema, worüber wir uns unterhalten, nämlich Aktienmärkte, Wertpapiermärkte, wirtschaftliche Entwicklungen, auch wirtschaftliche Auseinandersetzungen, all das gehört dazu. Und in der heutigen Ausgabe von Echtgeld geht es dann eben um Highlights und Lowlights aus dem Jahr 2025. Und wir schließen dann eben dieses Jahr auch jetzt ab im Januar, das Jahr 25. Und wir tun das, indem wir ein bisschen über Highlights, über Lowlights sprechen. Und Christian, wir haben gesagt, ich fange an der Stelle an und lassen dann jeweils auch den anderen dann kurz den Raum, das auch aus seiner Perspektive zu kommentieren. Und mein Lowlight Nummer eins ist natürlich der amerikanische Präsident und sein permanent abstoßender Umgang mit seinem Amt und dessen Traditionen, die ja, für mich eben nicht nur gewöhnungsbedürftig, sondern in der permanenten Form des Lügens, des Krassermachens, des Angreifens und auch des Ausschließens und des Verzichten auf sämtliche Konventionen, die sicherlich nicht alle gut sind, aber auch nicht alle so schlecht, wie er sie darstellt. Also ganz klar bei mir die Nummer eins.
Ja, kann ich natürlich unterschreiben. Der Ökonom Markus Brunnermeier hat ja nach dem Wahlsieg Trumps gesagt, uns erwarten 4 Jahre Disruption und das Jahr 2025 war wirklich disruptiv, wobei man da meiner Ansicht nach schon sehr stark differenzieren muss. Da sind Themen wie Konventionen und Traditionen, du hast das erwähnt, also das Weiße Haus teilweise zu planieren und im Rosengarten da jetzt einen Ball zu bauen. Da ist der Umgang mit der Justiz, mit Institutionen der USA. Wir kommen sicherlich später noch auf die Fed, wo Trump ja sukzessive sukzessive, ja, ein Zermürbungskrieg gegen die Unabhängigkeit der Notenbank führt. Aber wir haben natürlich auch alles das, was nach außen geht und wo man meiner Ansicht nach schon berücksichtigen muss, dass da nicht einfach jemand verrückt geworden ist, sondern dass Trump eigentlich zu dem zurückkehrt, wo amerikanische Außenpolitik historisch sowieso war, nämlich America First, sehr starke Hegemonialansprüche. Er hat ja in der nationalen Sicherheitsstrategie bewusst den Bogen zurückgeschlagen bis zur Monroe-Doktrin 1823, wo der damalige Präsident James Monroe klargestellt hat, dass man insbesondere im Hinterhof Amerikas, also in Lateinamerika, keine anderen Mächte duldet und dass man die Welt in entsprechende Zonen ja auch eingliedert. Theodore Roosevelt hat das 1904 nochmal mit einem Interventionsanspruch für sich reklamiert. Da waren wir in Europa nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wahrscheinlich zu lange der Meinung, dass da so eine romantische, kooperative, wertegetriebene Weltordnung entsteht. Aber in Wahrheit haben wir hier ein brutales Ringen der USA gegen China, in dem Trump erkannt hat, da China nicht fair spielt, kann Amerika auch nicht mehr fair spielen. Und anders als frühere Präsidenten, ich denke da an Bush Junior und den Irakkrieg 2003, gibt sich Trump eben überhaupt keine Mühe mehr, die interessengeleitete Außenpolitik in irgendeiner Form mit wohlklingenden Narrativen zu garnieren.
Bei der amerikanischen Außenpolitik kommt dann auch noch in den frühen 60ern der Versuch der Übernahme Kubas dazu, der so ein bisschen gescheitert ist bei der Schweinebucht-Invasion. Der Präsident damals war kein Scharfmacher, sondern ein ausgewiesener Visionär, John F. Kennedy. Und in den 90ern fällt dann auch noch das Mitnehmen eines anderen Staatschefs damals, General Noriega, wurde dann seinerzeit auch in die USA überführt und dort inhaftiert. Also von daher, da ist schon einiges dran, nur dieses Unverhohlene und das Kombinieren dann auch noch mit eigener Geschäftemacherei und dieses Schamlose dabei, das ist halt komplett neu und daran weigere ich mich ehrlicherweise auch, mich in irgendeiner Form zu gewöhnen und das in irgendeiner Form als eine, ja, Nebenbeisünde mit abzutun. Nebenbeisünde war vielleicht das, was der Strauß irgendwann mal in den 80ern gemacht hat. Aber das, was da in Amerika gerade passiert, ist ja unvergleichlich.
Ja, wir werden es nur nicht ändern können, weder wir als Einzelpersonen noch irgendwie Europa. Wir sind nach wie vor in Europa sehr, sehr abhängig von den USA in vielerlei Hinsicht, eben nicht nur wirtschaftlich, sondern auch militärisch in der Ukraine, aber auch generell, was den Schutz Europas angeht, beispielsweise der amerikanische Nuklearschirm. Insofern muss man mit allem sehr, sehr vorsichtig sein, was man in Richtung USA als Europäische Union artikuliert. Und Norbert Röttgen, der CDU-Außenpolitiker, hat ja diese Tage schon auch mit Blick auf diese wirklich unsäglichen Ambitionen Richtung Grönland gesagt, naja, im Zweifelsfall, wir haben als Europäer keinen wirklichen Machthebel.
Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist, ohne langes Suchen im Netz oder auf Social-Media-Sites? 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos. Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein.
Und das, also das ist schon krass. Und ich komme bei meinem zweiten Punkt eben auch dazu, diese bedrohlich wirkenden Konsequenzen, dass so etwas Mächtiges wie KI und Robotik, die gerade in intensiverer Form im Entstehen sind, in 2 autokratisch regierten Staaten, China und die USA, sind aus meiner Sicht mittlerweile auch in den Bereich der Autokratie eingetreten. Diese Technologien werden da federführend entwickelt und Deutschland und im Übrigen sehr gerne auch Europa, und das geht in die Sicherheitspolitik ja mit rein, hat dem Ganzen nichts Ernsthaftes entgegenzusetzen. Und das macht dann eben diese Bedrohungssituation, die eben eine wesentlich schärfere Situation ist als die, in der wir in den 70ern und 80ern in so den Hochphasen des Kalten Krieges, wo wir ja gerade laufen gelernt haben, und in der Endphase des Kalten Kriegs, wo wir dann schon gelaufen sind und den dann quasi in den Nachrichten verfolgen konnten. Aber diese Gefahrenlage, die ist ja zumindest auf mich wesentlich höher wirkend, weil da zwei Machtblöcke aufeinander zusteuern, die sich in dem Bereich richtig fetzen und wo es eben ganz klar um das Thema Hegemonie geht.
Siehst du, zwei Machtblöcke, das ist immer wieder da. In der Zeit vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, in der Zeit, in der wir als Kinder und anfängliche Teenager noch aufgewachsen sind. Und in die Zeit kommen wir zurück. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die USA und China unbedingt auf ein Level stellen würde, was das Thema Autokratie angeht. Das erscheint mir deutlich übers Ziel hinausgeschossen, ist aber eigentlich gar nicht der Punkt, sondern wir müssen einfach anerkennen, dass dieses epische Ringen USA versus China, dieser Kampf um die politische, technologische, wirtschaftliche Vormachtstellung in der Welt nichts ist, was man einfach wegverhandeln kann, sondern das ist das Leitmotiv mindestens der nächsten Jahre, wahrscheinlich der nächsten Jahrzehnte. Und damit müssen wir auch hier als Europäer irgendwie klarkommen. Und wir haben halt die Chancen, die wir hatten in der Zeit der kooperativen Weltordnung, eigene Stärke aufzubauen, nicht genutzt. Auch damals, als das Geld billig war. Wir haben lieber hier gespart und uns in der schwarzen Null gesonnt, statt Europa weiterzuentwickeln. Das ist eben nicht nur ein wirtschaftliches Thema, das ist auch ein politisches Thema und das ist natürlich auch ein Infrastrukturthema, weil wie sollst du Stärke entwickeln, wenn die eigene Infrastruktur in einem wirklich bemitleidenswerten Zustand ist. Also insofern, wir sind selber schuld, dass wir hier nicht als dritter Pol mitspielen, weil wir eben auch die Investitionen nicht getätigt haben, sondern weil wir in Europa vielfach durch Bürokratie, Überregulierung und durch den Glauben daran, dass wir sowieso alles besser wissen und dass alle Welt alles genauso machen muss wie wir in Europa, durch diese Hybris es einfach versäumt haben, Weichen zu stellen und ein Klima zu schaffen, in dem dann halt auch Unternehmen entstehen würden, die in dieser digitalen Revolution an vorderster Front global wirklich eine Rolle spielen.
Ja, und generell ist es dann eben drittes Lowlight für mich im Jahr 2025, so der generelle zu beobachtende Zustand der Welt und auch diese Verschärfung von bestimmten Situationen und in dieser Welt eingebunden, der aus meiner Sicht eben komplett fehlende Fokus auf bestimmte Stellschrauben in Deutschland. Da wären zwei Stellschrauben, die in diesem Land, wenn man einfach mal sagt, ich habe das in dem KI-Special Ceteris Paribus genannt, also nach dem Motto, alles geht erstmal so weiter ohne neue externe Faktoren durch Automatisierung und so weiter. Zwei Stellschrauben, die aus meiner Sicht elementar einer Politik sind. Einmal die Rentenpolitik, komplettes Versagen und komplettes Verweigern von Realitäten und das zweite, eine Konsequenz im Rechtsstaat bei der Anwendung von Gesetzen und von Bestimmungen. Und das betrifft alles. Und da geht's nicht nur um Migrationsgeschichten, sondern da geht's um so viel mehr. Da geht's um Sozialbetrug, da geht's um Steuerbetrug, da geht's um ganz viele Themen, die diesen Staat Mittel rauben. Und das Nichtbefolgen von Gesetzen sorgt an anderen Stellen. Es fängt beim Parken an, immer wieder. KDW, Wittenbergplatz, ist von irgendwelchen Karren zugepackt. Da wird nichts gemacht und das frustriert. Und das sind zwei einfache Möglichkeiten in Deutschland. Und wenn man dann daran denkt, dass es ja noch dummerweise andere Stellschrauben gibt, die eigentlich erstmal gegossen werden müssen, dann sind wir eben beim Thema Verteidigung und KI-Kompetenz. Zwei elementare und überlebenswichtige und mittlerweile wirklich überlebenswichtige Themen, wo konsequent an Realitäten vorbei geredet und gesprochen wird. Stattdessen haben wir eine mediale Aufmerksamkeit für ein Non-Event wie das sogenannte Verbrenner aus oder von mir aus auch Söders letzten Döner. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sitze da ab und zu echt da und frage mich, und du kannst es ja gerne mal beantworten, bin ich jetzt einfach als über 50-Jähriger langsam in der Hysteriephase meines Lebens angekommen oder ist der Wahnsinn inzwischen einfach Normalität geworden?
Naja, ich glaube, du solltest einfach ein bisschen weniger Social Media konsumieren und sollt ein paar weniger Bilder schauen und ein bisschen weniger Doomscrolling machen. Ja, also ein Vorsatz für 2026 auf jeden Fall Doomscrolling Detox. Die Welt wird nicht dadurch besser, dass man den ganzen Tag schlechte Nachrichten kommentiert, ja, und konsumiert, sondern dass man da auch mal ein Gegengewicht schafft, ja, auch mal sich gute Nachrichten anschaut und dass man sich auf das konzentriert, was man selber denn tatsächlich tun kann oder wo man dabei sein kann, wenn andere etwas richtig Gutes machen. Also sind wir dann beim Thema Aktien. Aber ja, zu diesem Thema Deutschland, und damit sind wir dann auch eigentlich mit diesem geopolitisch strukturellen Rant einfach mal durch, würde ich gerne noch ergänzen. Ja, es ist richtig, dass Gesetze auch durchgesetzt werden. Und ein anderer Punkt ist halt die generelle Attitüde. Wir reden in Deutschland sehr, sehr viel übers Verteilen und sehr, sehr wenig übers Erwirtschaften. Aber wenn nichts erwirtschaftet wird, gibt es auch bald nichts mehr zu verteilen. Insofern brauchen wir da drastisch eine Fokusverschiebung. Und ist auch toll, dass wir über Rente reden, aber wir haben jetzt eine vordringliche Aufgabe und das ist einfach, die Wirtschaft flott zu machen, die Wirtschaft wettbewerbsfähig zu kriegen, das auch insbesondere im europäischen Kontext. Denn nur wenn wir hier stärker im Binnenmarkt zusammenwachsen, dann können wir dieses Potenzial von über 400 Millionen Konsumenten in der Europäischen Union tatsächlich auch heben. Insofern ganz, ganz oben auf die Agenda gehören Entbürokratisierung, Deregulierung. Wir haben eine gute Blaupause dafür mit dem Draghi-Report. Der liegt allerdings jetzt auch schon lange genug rum. Das muss jetzt endlich mal umgesetzt werden.
Und damit schließen wir meine Lowlights ab. Christians werden, glaube ich, ein bisschen entspannter. Und wir kommen jetzt mal zu meinen Highlights. Ich werde ja ungern unterbrochen, aber wenn ich mich selbst unterbreche, dann geht das schon mal klar. Ist auch wichtig. Passend zum Jahreswechsel und zu den typischen Neujahresvorsätzen rund ums Thema Geldanlage hat Scalable eine zeitlich begrenzte Bonusaktion gestartet, und zwar für Neu- und Bestandskunden. Wer zwischen dem 18. Dezember und dem 15. Januar 2026 Geld bei Scalable einzahlt oder Wertpapiere dorthin überträgt, kann sich je nach Volumen bis zu 2.500 Euro Bonus sichern. Los geht's ab 10.000 Euro mit 25 Euro Bonus. Bei 100.000 Euro sind es 250 Euro und bei 1 Million Euro gibt es 2.500 Euro. Weitere Stufen findet ihr im Link zum Transferbonus. Kurz zur Klarstellung. Das gilt für Einzahlungen und Depotüberträge beim Scalable Broker, für Einzahlungen bei Scalable Wealth. Kinderdepots zählen ebenfalls mit, der Bonus steht dann aber dem jeweiligen Kind zu. Wichtig, der Bonus ist an einen Treuezeitraum von 6 Monaten gebunden. Wer in dieser Zeit Kapital wieder abzieht, bekommt den Bonus gekürzt oder verliert ihn auch. Niemand sollte natürlich wegen eines Bonus sein Depot umstellen. Aber wenn ihr ohnehin umschichten, bündeln oder neu investieren wollt, ist das ein ganz transparenter Zusatzanreiz. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Alle Details findet ihr über den Link in der Beschreibung. Erst verstehen, dann entscheiden. Und jetzt zurück zu mir.
Und da möchte ich dann auch mal die Politik erwähnen. Denn es ist ja zumindest eine Sache passiert, die man auch mal hervorheben muss, in einem wirklich nicht einfachen Umfeld. Ja, von einem mit einem Präsidenten, der im West Wing auch gerne mal Staatsgäste zur Socke macht. Wir haben wieder eine glaubwürdige, kompetent erscheinende für mich. Allerdings auch, Christian hat das im Grunde auch schon angesprochen, recht machtlose Außenpolitik, wo wir uns zumindest da keine Sorgen machen müssen, dass da irgendwie über die Maßen was zerdeppert wird. Diese Kritik am Außenminister und seinen Reiseversuchen und seiner Reise an China, da ist sicherlich noch das eine oder andere gerade zu ziehen. Aber ich fühle mich auf jeden Fall mit der aktuellen Außenpolitik der Bundesregierung besser, als ich es vor, 1,5 Jahren getan habe. Und, was ich auch gut finde, wir haben ein Digitalministerium, dessen Chef Kompetenz ausstrahlt. Und obendrein ist er zumindest mir auch noch sympathisch.
Ja, und man hört das auch aus der Wirtschaft. Das ist alles nicht so postermäßig, was aus dem Ministerium kommt, aber es wird dort wohl gearbeitet. Und wenn man mit Vorständen spricht, hört man immer wieder, ja, das ist auf dem richtigen Weg. Das dauert alles zu lange, aber das läuft in eine Richtung, die man braucht. Nur da muss wesentlich mehr passieren und da muss man auch dem Minister durch entsprechende Entscheide des Deutschen Bundestages mehr Möglichkeiten geben, wirklich diesen Wust an Vorschriften zu entwirren und gleichzeitig Digitalisierung voranzutreiben.
Aber er vermittelt so einen Eindruck, weißt du, er vermittelt so einen Eindruck nach dem Motto, er geht jetzt nicht raus und macht die großen Headlines, sondern er geht rein, tritt an, macht ein paar Statements und danach taucht er erstmal ab. Also ich muss sagen, ich habe den relativ wenig gesehen und dann tritt er gelegentlich mal auf und sagt was und gibt aber auch Ausblicke, die jetzt vor dem externen Betrachten realistisch erscheinen. Und also keine Versprechungen, kurzfristig etwas zu ändern, sondern eben auch zu sagen, dass das jetzt eben auch ein zumindest mal Mittelstreckenlauf ist, den man da vor sich hat. Aber dass man sich jetzt die Schuhe zumindest vernünftig schnürt und vernünftig darauf vorbereitet. Und das kommt glaubwürdig an bei mir.
Ja. Das kommt glaubwürdig an, sehe ich auch so, was die Außenpolitik angeht. Ja, das ist natürlich ganz schön. Allerdings, die Benchmark lag natürlich auch sehr niedrig, was die Vorgängerregierung angeht. Und wir müssen einfach sagen, Deutschland alleine ist außenpolitisch ein Fliegengewicht. Wir brauchen eine einheitliche Stimme Europas, ja, die schon von Henry Kissinger geforderte Telefonnummer Europas. Und da sind wir halt wirklich in Deutschland und Frankreich als Tandem schlecht aufgestellt mit einer Regierung, die hier doch sehr viel streitet, die in Frankreich eigentlich nicht mehr handlungsfähig ist, mit einem Präsidenten, der eine Lame Duck ist, der ja auch nicht mehr wiedergewählt werden kann, sodass man im letzten Jahr vielfach den Eindruck hatte, die wahre Sprecherin und die starke Frau in Europa ist Giorgia Meloni. Ja, und da muss eindeutig mehr Zusammenarbeit passieren. Da muss mit einer Stimme gesprochen werden. Und den Eindruck hatte man im vergangenen Jahr nicht immer. Insofern, da ist auch noch ordentlich Luft nach oben. Und gleichzeitig muss ich natürlich sagen, also wenn die deutsche Außenpolitik schon eines deiner drei Highlights ist, puh, da ist ja die Benchmark schon mal ganz niedrig. Was sind denn die anderen beiden Highlights?
Jetzt kommt meine eigene Außenpolitik dazu. Wir sind bei meinem zweiten Highlight. Das waren auch im letzten Jahr mal wieder Reisen. Ich fange ja traditionell mit einem Kunden von DZB Media im Januar eines Jahres immer an, in Deutschland unterwegs zu sein. Das ist dann immer die Deutschland-Tour zum technischen Jahresausblick mit HSBC. Die ist auch in diesem Jahr, also da bin ich ab nächster Woche unterwegs. Dann haben wir letztes Jahr mein Vater und ich quasi der Ü30-Fraktion in der Familie zu Weihnachten letztes Jahr geschenkt, haben wir zu acht einen Ausflug nach Dresden gemacht, in die Semperoper, haben uns da die Zauberflöte zu acht angeguckt und das sind eben auch so Erinnerungen, die man dann einfach auch mit aus so einem Jahr raus und in ein neues reinnimmt. Ich habe mit der Regierung einen Ausflug machen dürfen nach Dubai, wo wir in sensationellen Hotels waren. Du hast ja mitunter auch den einen oder anderen Fotohinweis bekommen, wo ich persönlich der Meinung bin, dass du mit Julian sehr, sehr viel Spaß haben würdest, wo es um das Thema Fußball auch mal wieder geht. Wir haben einen Paris-Ausflug gemacht, wo wir gleichzeitig auch wieder gelernt haben, wie schwierig es ist, etwas zu vererben, denn Christo und Jean-Claude sind beide tot und dieses Festival, zu dem wir eigentlich wollten, zum 40. glaube ich, Geburtstag der Verhüllung von Pont-Neuf, hat eben einfach nicht stattgefunden, weil die Erben es nicht auf die Kette gebracht haben, den Termin, den sie vorher lautstark kommuniziert haben, vernünftig hinzubringen. Als Berliner ist man da immer ein bisschen vorsichtiger, weil man ja auch noch in Erinnerung hat, dass man möglicherweise schon Tickets für einen neuen Flughafen hatte, der dann erst 8 Jahre später in Betrieb gegangen ist. Trotzdem war es ärgerlich. Und last but not least eine Thailand-Tour, die ich mit einem Kumpel im Dezember letzten Jahres dann noch gemacht habe, wo ich mal ein bisschen den Norden kennengelernt habe. Ich hatte es schon erwähnt, Chiang Mai. Braucht aus meiner Sicht kein Mensch zu bereisen, aber Chiang Rai, rechts daneben, kleiner und sehr, sehr nett, ist eine Reise wert. Und in 26 steht ja schon für mich ein ganz besonderes Highlight auch im Kalender drin, denn so im März geht es für mich 5 Wochen lang in die Karibik, wo ich dann eben auch ein bisschen von dort aus arbeiten werde. Also
Reisen und mein persönliches Außendasein hat in 2025 und wird hoffentlich auch in 2026 viel Spaß gemacht und viel Spaß bringen.
Ja, da beneide ich dich natürlich sehr rum. 5 Wochen im Frühjahr in der Karibik. Ich weiß sehr, sehr gut, wie sich das anfühlt. Funktioniert leider nicht mehr mit einem schulpflichtigen Kind. Man kann natürlich in den Sommerferien dann 5 Wochen irgendwo hinfahren. Aber ne, wenn ein Kind dann auch ins Fußballcamp will, auch was mit den Freundinnen und Freunden unternehmen will, ja, dann wird das ein bisschen weniger. Man muss da so ein bisschen Tetris dann spielen um das, was alles drumherum ist. Aber ja, wir haben dieses Jahr trotzdem ein paar schöne Reisen gemacht. Also die Highlights für mich waren natürlich Besuche von Fußballspielen. Ja, unter anderem haben wir gemeinsam das 3:3 der Bayern in Leipzig gesehen, wo sie eigentlich so fast Meister wurden, oder den Pokalsieg letztens in Köln, wobei ich ja sagen muss, dass ich da natürlich für Bayern war, aber auch große Sympathien ja für den FC habe und dass die Kölner dann 1:0 auch tatsächlich geführt haben, sodass alle aus vollem Herzen Kölle Allah für eine Trömmelsche jetzt singen konnten. Ach ja, das war schon richtig toll und ansonsten ja, auf jeden Fall diese Dankbarkeit, dass man auch solche Momente erleben kann, nicht nur materiell, sondern eben auch gesundheitlich. Und da muss ich auch sagen, wenn man jetzt so auf die 50 schaut, ne, wir schauen ja noch aus unterschiedlichen Richtungen auf die 50.
Nicht mehr so lange, Christian. Nicht
ja, dann ist, so es aber, lange. Dann ist es aber schon so, dass so die Einschläge doch näher kommen. Auch bei Menschen, mit denen man Abitur gemacht hat, bei Freunden, mit Wegbegleitern, die entweder schwer krank sind oder schon nicht mehr unter uns sind. Und das ist dann schon auch der Grund, dankbar zu sein. Insofern, ja, das ist für mich auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Highlight. Dazu, wenn man so sagen, was so privat das Jahr über gelaufen ist, war mein erstes vollständiges Jahr als Chief Economist von Scalable. Und ich bin natürlich sehr happy darüber, was wir insgesamt als Unternehmen erreicht haben. Die Vollbanklizenz, die erfolgreiche Transition auf das neue Scalable, das Kinderdepot. Da sind im vergangenen Jahr viele Milestones erreicht worden und dieses Jahr geht's weiter und ich bin stolz, mit diesem wirklich tollen Team arbeiten zu dürfen.
Ja, und also was jetzt mit dem neuen Konto vor allen Dingen geschaffen wurde, das ist in der Tat etwas, was Spaß macht, was aus meiner Beobachtung, also auch von Kommentierungen und so weiter, normalerweise sind ja die Echtgeld-TV-Kommentare dann immer die ersten, wenn irgendwas schiefgegangen ist, dann ist da aber sicherlich was von zu lesen. Und da gab es, ich habe dann nichts gelesen. Und also das ist ja vor dem Hintergrund, dass dieser ganze Umzug offenbar dann recht, ich sag mal so, recht unkompliziert funktioniert hat. Denn innerhalb des Teams war das mit Sicherheit mit einigen schlaflosen Nächten verbunden. Ist schon mal ganz angenehm. Und in dem Monat geht es ja noch mit der einen oder anderen Weiterentwicklung, über die ich immer noch nicht sprechen darf, verdammte Axt. Weiter. Darfst du darüber sprechen?
Nein.
Schade.
Tut mir echt leid. Nein. Und okay. Vielleicht weiß ich auch schon Sachen, über die du deswegen schon gar nicht sprechen könntest, weil du sie nicht weißt, ja.
Aber das wäre nicht weiter.
There is more to come, ja.
Ja. Drittes Highlight. Und jetzt kommen wir auf das eigentliche Thema, was wir hier bei Echtgeld TV eben auch haben, ist ja generell Vermögens- und Portfolioentwicklung. Und zwar also im komplett Privaten, in dem, was ihr in meinem privaten Depot bei Echtgeld TV und bei Scalable eben seht, aber eben auch bei dem, was ich beruflich mache. Und also, um mal so ein paar Zahlen zu nennen. Ja, Alex Fischer hat letztens in der Tat auch aus meiner Sicht vollkommen zu Recht mal gesagt, nach dem Motto, man sollte sich nicht nur in irgendeiner Form dann hinstellen und irgendwas erzählen, sondern das Ganze auch mit Zahlen dann mal ein bisschen offenlegen. Und also vor dem Hintergrund, liquides Nettovermögen ist ja immer etwas, worauf ich ganz gerne abstelle, war eben im letzten Jahr mit einem Plus von 23,8% einfach ein sehr, sehr schönes Jahr. Und es ist vor allen Dingen auch das 6. Quartal, macht das immer quartalsweise, diese Aufzeichnung, 6. Quartal in Folge, wo der jährliche Zuwachs eben jeweils im Bereich von 20% pro Jahr ist. Das ist lustigerweise etwas, was ich auch mit einem Gespräch mit dir verbinde, weil wir haben uns ja Mitte 24 da war das mit Scalable, zumindest für mich war es da noch nicht klar, ich wusste es noch nicht. Ich glaube, auch dir war es zu dem Zeitpunkt, wo wir darüber gesprochen haben, noch gar nicht so klar, wo wir auch bei EchtGTV darüber gesprochen haben, dass wir an das Depot und an die Inhalte bei dem Depot auch mal so ein bisschen so rangehen, stärker so rangehen müssen, dass wir es performanceorientierter machen. Und das war in der Tat dann dort. Und ab dem dritten Quartal ging es bei mir eben relativ intensiv, auch performancetechnisch zur Sache. Das vielleicht mal eben auf das gesamte Thema. So, und bei Scalable, da können wir ja reingucken und sehen im Moment, dass der Start ins neue Jahr eben erfolgreich war. Das Depot steht jetzt bei knapp 400.000 Euro, 398.600 und hat im letzten Jahr um 35.500 Euro zugelegt. Wichtig dabei, da geht es eben Summe aus Marktrendite und Ausschüttung vor Steuern. Nicht mit dabei sind eben entsprechende Einzahlungen, die ich auch noch vorgenommen habe. Nicht dabei ist eben auch eine im Grunde genommen aufs Gesamtvermögen ausgerichtete Absicherungsstrategie, die dummerweise, das gehört ja dann auch dazu, etwa 15.000 Euro Geld gekostet hat. Also die wären im Grunde genommen noch damit oben drauf zu packen, sodass die Entwicklung in den letzten 12 Monaten eben so im Bereich 35.000 oder eben 50.000 Euro liegt und bezogen darauf, wie der Saldo des Vermögens am Anfang war, ist das eben je nach Rechenmethodik in der Tat auch etwas, was zumindest die Performance des MSCI All Country World ETF schlägt, womit ich dann eben auch ganz zufrieden bin. Und last but not least, DZB-Portfolio, das, was ich eben beruflich ansonsten mache, ein diversifiziertes Portfolio mit maximal 12 Werten und einem Aktienanteil von ca. 60%, Einjahresperformance 15,2%, 3 Jahre 40,9, 5 Jahre 60,9, Benchmark schlagend. Also das sind so Sachen, wo ich hochgradigst zufrieden bin. Und Christian, wo natürlich eine Positionierung, die wir beide sehr, sehr gerne mögen, weil sie strahlt so schön und hat im letzten Jahr nicht nur gestrahlt, sondern auch performancetechnisch geglänzt, beide im Depot haben und in den verschiedenen Depots auch einigermaßen kräftig vertreten haben, beziehungsweise hatten. Bei mir sind es ja jetzt nicht mehr 20%. Das ist Gold. Das war natürlich im letzten Jahr etwas, was eigentlich ein eigenes Highlight verdient hätte.
Ja, weil wir beide gedacht haben, ach, der andere wird das schon als Highlight nominieren, haben wir es eigentlich gar nicht. Expresses Verbe ist jetzt drin, aber ist ganz klar. Also ich bin noch nicht dazu gekommen, irgendwie Performance auszurechnen und das um Mittelflüsse zu bereinigen, weil ich doch ja immer eine relativ komplexe Struktur habe und da auch noch ein paar andere illiquide Themen habe und dann wechselt es mal von liquide zu illiquide und so weiter. Aber ich muss sagen, das war ein richtig gutes Jahr, wenn ich jetzt einfach mal so die Stände miteinander vergleiche, und Gold ist natürlich letztes Jahr der Treiber gewesen. Ich würde vielleicht generell sagen Edelmetalle, ja, weil ich war bei dir am Jahresanfang zu Gast bei einer Veranstaltung, wo Jörg Scherer, der technische Analyst von HSBC ein interessantes Bild für Silber nochmal gezeichnet hat, was ich auch auf der Agenda hatte. Und dann hatte ich Jörg bei mir nochmal im Asset Class Podcast zu Gast und dann habe ich gedacht, okay, also das muss ich doch jetzt eigentlich mal taktisch machen. Und auch das, kann man sich denken, war dann als ETC meine beste Position des Jahres. Dazu Gold habe ich sehr lange, seit der Finanzkrise, waren ja auch nicht immer jetzt so ganz entspannte Zeiten, ne? Also von 2011 bis 2019 hat der Goldpreis bei Saldo mal nichts gemacht. Das war eine lange, lange Durststrecke, aber hat entsprechend jetzt zugelegt. Erinnere mich natürlich immer noch an den Satz von Herbert Wüstefeld, den wir beide ja noch in den Ohren klingelt haben, ne? Wenn Gold die beste Position in Ihrem Portfolio ist, dann haben wir vielleicht andere Probleme. Ja, Gold zeigt zumindest, dass es an einigen Stellen knirscht im Gebälk, aber umso wichtiger ist es ja, eine solche Position zu haben. Und ich habe ja, was habe ich glaube ich hier auch häufig erzählt, den Großteil meines Goldes wirklich physisch liegen, in der Schweiz liegen, und dort habe ich dann wirklich regelmäßig dann Anrufe bekommen von den Schweizer Bankern nach dem Motto, ja grüezi Herr Röhl und herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Golddepot, aber sind Sie nicht der Meinung, dass wir jetzt mal ein bisschen verkaufen müssen? Wollen Sie nicht einmal etwas umschichten? Ja, und ich immer, nein, möchte nichts umschichten. Ich bin ausreichend diversifiziert, nur eben bei anderen Instituten. In der Schweiz ist halt vor allem das Gold, und ja, ich fühle mich damit weiterhin sehr wohl, auch wenn es inzwischen ein ordentlicher Klumpen ist. Was bei Gold vielleicht dieses Jahr mal ein Thema ist, ist Gewinne mitzunehmen und in andere Verbriefungsformen als jetzt diese Goldplättchen, die ich im Wesentlichen dort habe, zu investieren, umzuschichten. Und auf diese Art,
ich nehme an, das sind 100 Gramm Barren, oder?
Genau, genau. Es, also das nennt sich aber im Depotauszug, in der Verwahrung sind das, steht da Goldplättchen 100 Gramm. Ja.
Die Schweizer sind schon putzig.
Ich finde auch den Begriff, ja. Also noch besser fände ich natürlich, wenn Sie einfach sagen Goldplättli, aber das machen Sie dann doch nicht, um einfach auch mal dann diese steuerfreien Gewinn da einzulocken und dann auf andere Art und Weise in Gold zu investieren, weil wir wissen ja alle nicht, wie lange dieses Privileg, dass man Gold nach 12 Monaten steuerfrei verkaufen darf, noch gilt. Und es kann ja sein, dass irgendwann es in Berlin heißt, nee, also das geht jetzt nicht mehr, und es ist schon rückwirkend dann. Ja, es wäre nicht das erste Mal, dass solche Entscheidungen rückwirkend getroffen werden. Also insofern, ja, aber ich bin sehr happy und nutze das gleich mal, um anzuschließen mit meinem ersten Highlight. Und also wer jetzt denkt, oh Gott, jetzt kommen seine Highlights, auch noch 3 High und dann da 3 Low, und das dauert alles noch länger. Nee, nee, also wir haben die großen Themen abgefrühstückt, bei mir geht es ein bisschen kleiner. Ich möchte nochmal als ein Highlight, das hatte ich mir vorab notiert, nämlich generell Mining-Aktien zu erwähnen. Wir hatten häufig in unserer gemeinsamen Zeit bei Echtgeld TV den Van Eck Global Mining ETF, und ich war immer der Meinung, das ist ein ganz ordentlicher Diversifikator, um dieses Thema Minen, Industriemetalle, Edelmetalle auf Aktienbasis sehr vollumfänglich ins Depot aufzunehmen. Das Einzige war halt, dass ich lange Zeit mit dieser Meinung zwar nicht alleine, aber nicht sonderlich profitabel dastand. Ja, also der ETF ist ja lange Zeit seitwärts gelaufen. Bei den Minen hat sich wenig getan, aber im letzten Jahr hat es sich dann eben nach oben entladen. Die Geduld mit den Mining-Stocks hat sich dann doch am Ende ausgezahlt. Und tatsächlich, wenn man jetzt mal auf 5 Jahre schaut bei den Minenaktien, dann stellen wir fest, dass der Van Eck Global Mining 115% zugelegt hat in Euro, während der MSCI World in Euro inklusive Dividenden nur in Anführungszeichen 90% gemacht hat. Ist natürlich eine Momentaufnahme, aber zeigt halt auch, dass wenn man einen validen Investment Case hat, man diesen durchaus auch durchhalten sollte. Denn irgendwann, wenn sich nichts Fundamentales ändert, und das hat es ja nicht, geht dieser Case dann auf. Das war natürlich getrieben von Goldminen, von Silberminen, aber wir sehen das ja gerade auch in den letzten Wochen, etwa bei Kupfer oder jetzt ganz aktuell diese Woche neues Allzeithoch bei Nickel, dass die Industriemetalle da auch entsprechend mitziehen und demzufolge auch die im Industriebereich aktiven Minengesellschaften. Und ja, also diese Belohnung fürs Durchhalten dieses Investment Cases, der für mich immer valide war, das ist etwas, was für mich ganz klar ein Highlight ist.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Also bei mir waren es 2 Goldminenpositionen. Das hatte ich ja in der vorangegangenen Sendung auch schon mal dargestellt. Und natürlich, ich gehe davon aus, dass der Hinweis auf die alte Goldsendung ohnehin bei Christians Ausführungen mit dabei war, wo es genau um dieses Thema ging, als ich bei dem großen Abstand von Gold zu seiner 200-Tage-Linie dann in der Tat beim beim letzten Hochpunkt, der jetzt mittlerweile auch schon übertroffen wurde, in der Tat genau das gesagt habe, dass ich diese steuerfreie Ertragsmöglichkeit einfach mal zu einem sehr, sehr ordentlichen Teil auch mitnehme und dann darüber nachdenke, wie ich bei Gold wieder einsteige. Letzte Woche dachte ich noch, ich würde das relativ stark ignorieren. Diese Woche hat sich das ein bisschen dahingehend verändert, dass ich Goldminen jetzt weiter aufstocke gerade und vielleicht auch noch bei Gold ein bisschen was mache. Denn geopolitisch und auch das, da bist du jetzt der Dritte, der mir seit der letzten Sendung mit dem Thema auch noch über den Weg läuft, was nach Venezuela naheliegend ist. Die geopolitische Lage hat sich jetzt noch mal ein bisschen verschärft durch den Jahresanfang. Und das wird Gold mit großer Wahrscheinlichkeit nicht großartig beschädigen.
Nee, und ich hoffe natürlich auch, dass die Bundesregierung und die Bundesbank das wahrnehmen, dass sich die geopolitische Lage noch mal verschärft hat und dass es in dieser Lage vielleicht sehr wichtig wäre, den deutschen Goldschatz, der ja immer noch zu knapp der Hälfte in den USA lagert, mal nach Deutschland zu holen.
Ja. So, Highlight Nummer eins, also bei dir die Mining-Aktien. Aber da ist doch noch mehr, oder?
Ja, da ist noch mehr. Ich will es jetzt aber auch nicht zu kleinteilig machen. Eins, was ich wirklich spannend finde, auch aus Blickwinkel Diversifikation, weil ja, ich mag ja Technologie, ich mag Allworld, ich mag die Plattformaktien, kommen wir ja hinterher noch drauf. Aber ich finde ja auch, dass man im Rohstoffbereich, bei Pharmawerten, bei defensiven Aktien, also Konsumgüterbereich und im Finanzbereich gut aufgestellt sein sollte. Und ein Index, der das alles vereint, das ist der FTSE 100, der Leitindex der Londoner Börse, der lange Zeit ja irgendwie ja weitgehend unter dem Radar geflogen ist, aber jetzt tatsächlich auch auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen ist. Der Kursindex bei über 10.000 Euro und letztes Jahr auch vom Zuwachs her deutlich besser als die europäischen Aktienmärkte und auch als der amerikanische Aktienmarkt in Euro betrachtet sowieso. Das ist einfach eine schöne Bestätigung auch, dass es sich lohnt, auch an solchen Value-Indizes festzuhalten. Und man kann natürlich immer sagen, okay, wenn man jetzt sowas beimischen will, man kann auch einen klassischen Dividendenindex nehmen, man kann auch meinetwegen einen Value-Index nehmen, MSCI World Value, auch letztes Jahr sehr gut gelaufen, 23% plus in Euro, ja, während alle Welt immer über KI und Technologie gesprochen hat und hohe Bewertungen, ausgerechnet die günstig bewerteten Dinger haben dann etwa dreimal so stark zugelegt wie der MSCI World. Aber der FTSE 100 ist halt da wirklich eine schöne Möglichkeit zum Nachwürzen, weil eben überhaupt keine Technologiewerte enthält, also weniger als 1%. Und ansonsten eben genau diese defensiven Sektoren und auch stark im Industriebereich ist. Und das ist eine Mischung, die ich eigentlich sehr mag, aus einem Land, was sich ja eine eigene Positionierung sowieso erarbeiten muss nach dem Austritt aus der Europäischen Union und was ja jetzt nicht vom Binnenmarkt her maßgeblich ist für die großen Konzerne im FTSE 100 wie eine HSBC, wie eine Unilever, wie eine Reckitt, Benckiser oder wie die Pharma- und Bergbauunternehmen, sondern was einfach nur ein regulatorisch vielleicht etwas praktischeres Domizil ist für international aktive Konzerne. Also freut mich, dass es da endlich angesprungen ist, dass auch da Diversifikation sich ausgezahlt hat. Und das ist auch etwas, was ich nach vorne weiterhin spannend finde.
Finde ich ein schönes Highlight, auch weil es mal wieder deutlich macht, dass die Entwicklung eines Landes, und dies bei Großbritannien eben nicht so, dass da irgendwas noch an groß erinnert, nicht zwingend auf die Unternehmen Einfluss haben muss. Wir haben das ja im Übrigen auch beim DAX gesehen, der ja in dem Jahr auch sehr, sehr gut gelaufen ist. Und ja, auch Unternehmen in Großbritannien gelingt es trotzdem, sich trotz aller Widrigkeiten, die der Brexit zur Folge hatte, eben in irgendeiner Form damit klarzukommen. Von daher, ja, wäre für mich jetzt an der Stelle wegen des regionalen Fokus nicht unbedingt was, aber kann ich unter dem Gesichtspunkt von Value natürlich total nachvollziehen. Und eben in der Tat gerade auch zum Ausgleich dessen, was du angesprochen hast, von eher tech-lastigen Portfolios, wo man dann vielleicht sagt, na, man will vielleicht außerhalb der Eurozone noch etwas haben. Und damit bekommt man es.
Ja, und ansonsten, ich lasse es jetzt mal bei den beiden Highlights. Wir haben so viele andere Themen schon abgefrühstückt und kommen ja auch beim Ausblick noch zu sowas. Aber deswegen gleich mal zu den Lowlights. Jetzt könnte ich natürlich über Novo Nordisk sprechen, aber die war ja hier bei dir in der Sendung schon oft genug Thema. Ich finde, wir müssen noch über eine andere Aktie sprechen, die wir beide auch recht ausführlich mal hier diskutiert hatten. Sehr wohlwollend damals.
Sehr wohlwollend. Mit einer Beratungsidee.
Ja, nämlich Hugo Boss. Ja, und da muss ich halt sagen, das ist für mich schon ein Lowlight gewesen im vergangenen Jahr. Wirklich allerhöchsten Respekt vor dem, was Daniel Grieder geschafft hat, seit Amtsantritt 2021 die Marke zu reaktivieren, zu entstauben, sehr schnell auf diese 4 Milliarden Umsatz zu skalieren. Aber man muss halt auch sagen, dann ging es eben nicht mehr weiter. Und sorry, ich möchte nicht immer hören, ja, die globale Konsumlandschaft ist halt schwierig, die Verbraucherstimmung ist schlecht, ja, das mag ja alles sein. Das ist aber auch immer eine Entschuldigung der Unternehmen, die es gerade nicht schaffen. Und es gibt gleichzeitig auch im Wettbewerbsumfeld von Hugo Boss, wie beispielsweise ein Polo Ralph Lauren, Unternehmen, die trotzdem wesentlich mehr Werte geschaffen haben, während wir bei Hugo Boss gegenüber den Höchstständen der Ära Grieder deutliche Rückgänge sehen. Im letzten Jahr ging es lange Zeit irgendwie so seitwärts. Anfang des Jahres diese merkwürdigen Geschichten, dass er irgendwie eine Holding mit Benko gründen wollte, was dann rauskam, das aber privat. Und dann zum Jahresende diese furchtbar uninspirierte Anpassung der Strategie, die einfach vollgefropft war mit irgendwelchen Buzzwords. Das las ich für mich, als wenn man morgens um 7 Uhr einfach mal ChatGPT gefragt hat, wie man jetzt denn eine neue Unternehmensstrategie raushauen kann. Da war mir zu wenig Konkretes und da muss ich sagen, für mich eine der Enttäuschungen, gerade weil man ja gezeigt hat, was eigentlich in diesem Unternehmen steckt.
Ja, und das Potenzial ist ja weiterhin da. Also von daher ist es hoffentlich so, dass diese Tiefkurse, die man dann eben hier so im Bereich knapp oberhalb der 30 jetzt gesehen hat, eben nicht unterbietet, aber Christian hat es angesprochen, seit Juli 23 eben ein Minus von aktuell mehr als 50%. Und wenn wir uns die letzten 12 Monate angucken, eben auch ein Minus von nochmal 20%. Bei 32 hat es damals in etwa angehalten. Und grundsätzlich ist es eigentlich immer noch so ein Unternehmen, wo ich sage, da würde ich zu einem gegebenen Zeitpunkt ganz gerne mir ernsthaft Gedanken über eine dritte und dann letzte Tranche machen. Aber ich muss eben auch einen Grund dafür geliefert bekommen. Und der ist bisher in der Tat noch nicht da. Also von daher hier eine Position, die ja jetzt das letzte Jahr eigentlich so rumgedümpelt hat. Also erster Kauf hier am 17. April 2025. Danach dann die Einbuchung über ein Discount-Zertifikat, was ich gekauft hatte, was zumindest diesen Verlust in dieser Phase ein wenig reduziert hat. Aber trotzdem ist die Position mit knapp 23% im Minus. Und hier halte ich an dem Titel deswegen fest, weil es für mich eben in der Tat diese Fantasie, die wir damals auch sehr ausführlich ja besprochen haben, auch mit dem Thema der Frauenmarke, die ist immer noch da und eigentlich traue ich dem Unternehmen eine ganze Menge zu.
Ja, muss ich auch sagen, nur es ist halt gerade auch, was Aufstockung angeht, eine schwierige Situation, denn wir sind ja nicht alleine als private Aktionäre, sondern es gibt ja Großaktionäre, es gibt die Mazzotto Group und es gibt eben die Frasers Group aus London, die ja immer mal wieder durchschimmern lässt. Auch man könnte sich schon vorstellen, den Anteil auf über 30% auszubauen, was dann bedeuten würde, ein Übernahmeangebot wäre fällig. Naja, und dieses Übernahmeangebot wird natürlich deutlich billiger, wenn die Strategie nach außen keine anderen Investoren überzeugt. Und dazu ist dann die Frage, ist es dann eine vollständige Übernahme, die da irgendwann kommen könnte? Das ist ja für uns als Privatinvestoren ein schwieriges Thema, wenn wir auf die Aktivitäten von Private Equity schauen. Ja, du kannst eine Aktie finden, die vielleicht auch günstig bewertet ist, die am Markt irgendwie aber trotzdem gerade nicht ankommt, weil es vielleicht eine zyklische Delle gibt, weil das Management schlecht kommuniziert, aber die eine intakte Basis hat. Und dann gehst du halt rein, aber der Kurs fällt weiter noch um 25%. Und dann kommt Private Equity zu dem Schluss und sagt, ach Mensch, eigentlich ist das doch eine ganz schöne Geschichte. Wir wollen den Laden kaufen mit einem Aufschlag von 30%. Ja, dann bist du gerade mal wieder dort, wo du vorher warst. Ja, hast deinen Einstand wieder raus, partizipierst aber anschließend unter Umständen nicht mehr an der Upside, wenn es dann auch irgendwann ein Squeeze-Out nach einem Deal-Listing geben sollte. Also,
das ist bei anderen Firmen ja auch schon passiert und dir
genau,
auch.
Ich erinnere
nur an Axel Springer.
Ja, und das macht's halt für Value-Investoren noch mal schwieriger als sowieso diese Cases, weil du hast halt bei guten Firmen einen Gegenspieler, der dir den Investment-Case so drehen kann, dass du eben nicht mehr partizipierst am Ende. Manchmal kann es dann sehr gut sein, weiterhin dabei zu bleiben. So einen Fall haben wir gesehen bei der OHB, Weltraumfirma aus Bremen, wo KKR zusammen mit der Familie zugegriffen hat, aber wo es halt doch immer noch ein paar Stücke im Freiverkehr handelbar gibt und die haben wir dann auch ordentlich zugelegt. Aber das ist schon ein Thema, was man bei all diesen value-getriebenen Investment Cases berücksichtigen sollte, gerade bei Firmen, die so im dreistelligen Millionenbereich oder einstelligen Milliardenbereich sind. Sowas kann Private Equity gut stemmen. Wenn wir über Firmen im zweistelligen Milliardenbereich sind, wird das schon ein bisschen schwieriger, aber wir haben bei EA Sports gesehen, das ist auch nicht ausgeschlossen. Und das ist sicherlich etwas, was sich auch über die letzten Jahre vom Investment-Hintergrund und vom Hintergrund für Investment-Cases fundamental verschoben hat, wo man ein zusätzliches Risiko hat als Privataktionär.
Ja, und damit kommen wir dann eigentlich auch zu deinem, du hast ja gesagt, zwei Lowlights gibt's. Hugo Boss haben wir besprochen und jetzt kommt dein zweites Lowlight und da kann es ja auch sein, dass du dich in so einen kleinen Rant verläufst. Mal gucken.
Och nee, also ich bin jetzt aus dem Rant-Modus drin, draußen, aber ich war halt schon der Meinung Ende des Jahres, dass es mit dem Altersvorsorgedepot und der Frühstartrente auf jeden Fall mal das richtige Signal gab von der Bundesregierung. Natürlich, das kommt viel zu spät. Das hätten wir eigentlich schon vor 25 Jahren gebraucht, sowas. Das ist an manchen Stellen zu komplex, zu stark eingeschränkt, wie dass man keine Einzelaktien ins Altersvorsorgedepot packen kann. Alles wahr. Aber es ist zunächst mal ein historischer Meilenstein, dass in der Bundesrepublik Deutschland die Regierung sagt, liebe Bürger, am Kapitalmarkt sparen ist was Gutes und zwar auch ohne Garantie. Und wenn ihr das tut, dann geben wir euch da sogar noch was drauf oben als Förderung. Das finde ich zunächst mal sehr positiv. Das ist halt ein erster Schritt, dem weitere folgen müssen, ganz klar. Trotzdem, jeder Weg, auch der längste, beginnt halt mal mit einem ersten Schritt und selbst wenn er zu spät kommt. Deswegen fand ich es ziemlich schade, wie dieses Altersvorsorgedepot beziehungsweise die Planung dafür gerade in sozialen Medien auch von einigen reichweitenstarken Accounts dann schlecht geredet wurde, so nach dem Motto, naja, das kommt vom Staat und deswegen muss es ja scheiße sein. Also sorry, wenn man mit der Attitüde da dran geht, dann ist man wahrscheinlich wirklich besser dran und wandert gleich aus, wobei Staaten gibt es halt überall und also diese ständige Staats- und Politikerverachtung, egal was kommt, wenn nicht die eigene Maximalforderung durchgesetzt wird, das ist halt sowas, wenn wir das durchziehen wollen, können wir Deutschland gleich gehackt legen, weil in einer Demokratie kriegen wir halt Maximalforderungen nicht durch, sondern es ist die Arbeit, dass wir wirklich einen gesellschaftlichen, politischen Konsens für Entscheidungen durchkriegen. Das ist schwierig genug, aber das ist zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung und dieser Schritt, der sollte auch honoriert werden.
Und jetzt sind wir mit den Highlights durch, jetzt sind wir mit den Lowlights durch, aber fünf haben wir noch. Fünf Highlights, die sich nämlich in jeweils unseren eigenen Depots befinden. Und den Anfang macht da Christian mit 5 Aktien, die bei ihm den höchsten Anteil insgesamt am liquiden Nettovermögen haben. Christian, ich habe dir mal die Grafik hierfür vorbereitet mit der Wertentwicklung dieser 5 Aktien innerhalb der letzten 12 Monate. Und vielleicht fängst du einfach mal an, diese Aktien zu nehmen.
Ja, die größte ist am besten gelaufen, nämlich Alphabet. Es folgen dann auf Platz 2, 3, 4 und 5 bei mir Apple, Münchner Rück, Microsoft und Amazon. Also die üblichen Langweiler der Tech-Klumpen. Münchner Rück ist natürlich sehr, sehr stark gelaufen und hat deswegen auch andere Positionen verdrängt, wie beispielsweise eine LVMH, eine Hermes oder eine Novo Nordisk war ja auch mal eine meiner Top-5-Positionen. Mal schauen, ob sie wiederkommt. Ich bin da nach wie vor sehr breit diversifiziert. Also in Summe sind in diesen 5 Aktien etwa 8% von dem, was ich jetzt mal überschlägig so als liquides Nettovermögen definiert habe. Ja, der Technologieklumpen, mit dem ich mich weiterhin ganz wohl fühle, und dazu die Münchner Rück, die ja auch so eine Aktie ist, wo man sagt, ja, da wurde ein Investment Case halt nicht erstmals 2025, aber in den letzten Jahren dann honoriert, der lange Zeit eher langweilig war. Also ich weiß noch, die 10er Jahre, und deswegen habe ich auch so viel Münchner Rück, immer wenn ich gerade nicht wusste, was ich kaufen sollte, und ich habe gedacht, naja, willst du jetzt das Geld nicht rumliegen lassen, habe ich halt Münchner Rück gekauft. Ja, die hast du in den 10er Jahren lange, lange mit einer Dividendenrendite von 5% einsammeln können. Also solche 5%, da gibt es natürlich viele Aktien. Die meisten sind dann aber irgendwie auf tönernen Füßen, was den Free Cashflow angeht, sprich die Dividendendeckung. Das war bei der Münchner Rück nicht der Fall. Immer alles sehr solide, auch was die Solvabilitätsquote angeht. Dazu Aktien zurückgekauft, also dadurch auch nochmal einen Booster auf den Gewinn je Aktie eingelegt. Naja, und irgendwann hat sich das dann, ich glaube, so ungefähr im Kontext der Zinswende tatsächlich auch mal in Kurssteigerung materialisiert. Und das ist natürlich auch dann wieder eine Aufforderung, dabei zu bleiben, ja, bei Cases, solange sie einem wirklich valide erscheinen und solange sich nichts an den Zahlen geändert hat. Das ist halt der Unterschied zu einigen anderen Cases, zum Beispiel, ja, gerade im Food-Bereich, ja, wenn du dir eine General Mills anschaust, da hat sich halt schon was getan. Das Unternehmen hat halt irgendwann absehbar, wenn da kein Katalysator von außen kommt, ein Problem mit diesem Free Cashflow weiter steigende Dividenden zu zahlen. Das haben wir halt bei der Münchner Rück nicht. Ansonsten Apple, ja, habe ich dieses Jahr aber ein bisschen was getan für den Absatz, ja. Mein Sohn ist ein großer Fan des neuen iPads. Wir haben uns jetzt endlich mal das Große geholt, weil man da so herrlich Fußball im Bett drauf schauen kann über The Zone, was wir sehr gerne machen. Microsoft, Amazon, ganz klar. Ja, und Alphabet ist halt auch wirklich für mich so eine tolle Story aus dem vergangenen Jahr. In den ersten 3 Monaten hieß es, na, die werden komplett disruptiert und sie sind kräftig abgesoffen, noch kräftiger als der Markt dann im Zuge des Liberation Day und dann anschließend diese Aufholjagd, ja, das war schon hochspannend.
Also verdoppelt seit dem Tief.
Verdopplung. Ich war ja von der Alphabet immer ein bisschen mehr überzeugt als von der Amazon. Ja, deswegen hatten wir auch mal diese Wette vor einigen Jahren, die ich ja dann auch gewonnen habe, wer als erster die 2 Billionen knackt. Ja, das war dann tatsächlich die Alphabet. Und ich habe ja mal irgendwann mich hinreißen lassen, in einer Sendung zu sagen, die Alphabet ist so die Berkshire Hathaway des 21. Jahrhunderts. Und da habe ich natürlich im Nachhinein auch immer wieder dran gedacht, an dieses Statement. Und ich war mit dem Statement auch längere Zeit nicht so wirklich glücklich. Ja, weil ich habe dann gedacht, also einerseits Berkshire Hathaway ist einzigartig. Andererseits ist viel breiter diversifiziert und ist es jetzt nicht ein bisschen zu postermäßig für die Alphabet. Aber ich glaube, es geht schon irgendwie in diese Richtung bei Alphabet, weil wir sehen, wir haben dieses starke cash-generierende Geschäftsmodell. Wir haben eine ganze Reihe weiterer wholly-owned Subsidiaries, ja, wie beispielsweise YouTube. Und dazu haben wir halt Beteiligung Beteiligung, auch vielfach an börsennotierten Firmen, an Ventures, ja, also allein der SpaceX-Anteil wird ja dadurch die Höherbewertung jetzt nochmal für einen zumindest buchhalterischen Gewinnschub sorgen. Und dann haben wir halt noch so, ja, zusätzliche Geschäfte, Standbeine, wie eben eine Waymo. Und ohne Berkshire Hathaway abqualifizieren zu wollen, muss ich sagen, also so falsch war die Aussage damals nicht. Und dass eine Alphabet die Berkshire Hathaway des 21. Jahrhunderts ist, heißt ja nicht, dass die Berkshire Hathaway Original nicht auch erfolgreich laufen kann.
Das Schöne ist, wir kommen ja im Teil 2 dieser Ausgabe auf jeden Fall auch noch zu Berkshire, wie ich weiß, und werden auch noch einige andere Schwerpunkte dann haben. Ich habe mal hier parallel auch noch auf den Dreijahresblick umgeschaltet, nicht nur den Jahresblick. Man hat ja schon bei so ein paar Titeln noch mal gesehen, dass die dann vielleicht mal in einem Jahr gar nicht so weiter stark durchstarten, wie es eine Alphabet zum Jahresende hin getan hat. Aber eine Münchner Rück war eben auch relativ neutral für ihre Verhältnisse, hatte aber auch eine Bewegung hinter sich, die recht fulminant war, denn bis April des letzten Jahres hatte die Aktie eben auf ein Niveau zugelegt im Bereich von 90% plus bezogen auf den Dreijahreszeitraum, der dann eben am 6.1.23 begonnen hat. Also vor dem Hintergrund dann schon beeindruckend und genau diese Geschichten, die Christian gerade erzählt hat, wenn man sich das Ganze mal dann langfristig anschaut und hier vielleicht mal auf einen 10-Jahres-Blick bei diesen Aktien schaut, dann sieht man eben, was mit der Aktienanlage möglich ist und auch mit einem verhältnismäßig konservativ erscheinenden Dividendentitel, der sich eben auch verdreifacht hat. Dividenden sind auch noch mit dazugekommen, dass sie dann in letzter Konsequenz mit den 4 amerikanischen Hotshots nicht mithalten kann, die zwischen 740 und 1020% gestiegen sind. Sieger hier in diesem Bereich ist die Apple mit 1023%. Ja, das ist, glaube ich, verzeihlich, aber ich bin auch sehr happy mit dem Investment, die ja bei mir beim Scalable Depot beispielsweise auch Teil dieser DAX-Komponente sind. Und ja, schön, dass ein Unternehmen aus unseren Gefilden es in diese Fünferliste reinschafft. Und daran anschließend mache ich dann meine Top-Aktien aus dem letzten Jahr an Position 1. Von der Gewichtung her ist bei mir eine Smart Broker. Das ist ja ein Restbestand einer Position, die ich vor über 10 Jahren mal aufgebaut habe und ja, die sich seitdem eben auch so gut entwickelt hat, wie noch nie eine Restposition bei mir im Depot. Und die bleibt eben bis auf Weiteres einfach liegen und entspannt liegen. Lange Zeit sehr entspannt gelegen hat eine Samsung. Das ist in dem Jahr dann in dieser Fünferliste eben der Highflyer mit einer Verdopplung innerhalb der letzten 12 Monate. Samsung seit meinem privaten letzten Kauf irgendwann Anfang letzten Jahres hat sich also sehr, sehr gut entwickelt, ist jetzt dann auch im Echtgeld-TV-Depot mit einem schönen Kursplus unterwegs. Eine Alphabet ist bei mir die dritthöchst gewichtete Aktie mittlerweile, hat die Apple überholt und vor die Amazon, die bei mir an Position 6 steht, hat sich eben dann mit einem kleinen Schlussspurt zum Jahresende der neue Weltmarktführer für Elektroautomobile gedrängelt, die BYD. Die hatte gar kein so erfreuliches zweites Halbjahr, aber hat es eben trotzdem geschafft, auf dem 5. Platz zu enden. Und ja, das ist hier eben die Geschichte, die im letzten Jahr eben für 2 Titel, nämlich Apple und BYD, relativ neutral geendet hat. Aber bei Alphabet, bei Samsung und auch bei Smart Broker, die 60% zulegen konnten, eine Alphabet bei mir, also auch die 43%, die Christian auch hatte, und last but not least eine Samsung, über deren Verdopplung ich mich schon so ein bisschen stärker freue, weil die Aktie dann eben doch sehr, sehr lange sehr skeptisch gesehen wurde und die niedrige Bewertung ja im Grunde genommen auch immer noch da ist, bezogen auf die Zukunftsaussichten.
Das gilt ja auch für die andere große Speicheraktie in Südkorea. Eine SK Hynix ist ja jetzt auch von der Bewertung her noch nicht da, wo sie wäre, wenn es denn ein US-amerikanisches Unternehmen wäre.
Und mit diesen jeweils 5 Highlights aus unseren privaten Depots, natürlich auch gemessen an den Echtgeld-TV-Regeln, dass wir hier nur über Unternehmen reden, die eine Marktkapitalisierung von jenseits 100 Millionen Euro haben, ist es eben so, dass wir am Ende von Teil 1 von Rückblick auf 25, Ausblick auf 26 angekommen sind. Ein bisschen Ausblick war ja schon dadurch mit dabei, dass wir auch über so ein paar Lowlights und Highlights gesprochen haben, wodurch ja auch Erwartungswerte ein bisschen klarer werden. Aber ansonsten heißt es jetzt, damit wir den Schnitt auch vernünftig hinbekommen, ein erstes Break zu machen. Wir machen Anfang kommender Woche weiter mit dem Ausblick auf das Jahr 26 und zwar dem Ausblick so, dass wir jeder 3 Prognosen mal an die Wand werfen oder auf den Schirm oder in die Podcast-Hörer und ihr dann gerne auch mitreden sollt und dürft, wie ihr das Ganze seht. Bis dahin bleibt ihr wie immer gesund, bleibt investiert und wir sehen uns dann schon am kommenden Dienstag bei Echtgeld TV.